fragte Galadon. »Vielleicht«, sagte Raoden, der die Augen des alten Mannes betrachtete. Er blickte unverwandt auf eine kleine Tür in der Wand. Darauf war ein Bild eingemeißelt, das dem Wandgemälde im ersten Raum ähnelte. Galadon zog die Tür auf. Dahinter lag ein langer, scheinbar endloser Gang, der in den Stein gehauen war. »Wohin im Namen der Dolokeen führt der?« »Hinaus«, sagte Raoden. »Der Mann hat gebeten, aus Elantris hinausgebracht zu werden.« Karata betrat den Gang und fuhr mit den Fingern die glatt gemeißelten Wände entlang. Raoden und Galadon folgten ihr. Der Weg stieg bald steil an und sie mussten immer wieder Pausen einlegen, um ihre schwachen, elantrischen Körper auszuruhen. Sie wechselten sich damit ab, den alten Mann zu tragen, als der schräg ansteigende Gang in Treppenstufen mündete. Es dauerte über eine Stunde, bis sie das Ende des Ganges erreicht hatten, eine einfache Holztür ohne jede Schnitzerei oder sonstige Verzierung. Galadon stieß sie auf und trat in die schwache Morgendämmerung hinaus. »Wir sind auf dem Berg«, rief er erstaunt. Raoden trat neben seinem Freund ins Freie und erreichte ein kleines Plateau, das in den Berg gehauen war. Der Abhang jenseits des Plateaus war steil, doch Raoden konnte Spuren einer hinabführenden Straße erkennen. An den Abhang grenzte Kae an, und jenseits davon erhob sich als gewaltiger Monolith Elantris. Ihm war nie wirklich klar gewesen, wie groß Elantris war. Daneben sah Kae wie ein Dorf aus. Elantris war von den gespensterhaften Überbleibseln der drei anderen Außenstädte umgeben, den Städten, die einst wie Kae im Schatten der großen Stadt gekauert hatten. Sie alle lagen mittlerweile verlassen da. Ohne die elantrische Magie konnte Arelon keine solche Menschenansammlung ernähren. Man hatte die Bewohner der Städte mit Gewalt entfernt. Aus ihnen waren Iadons Arbeiter und Bauern geworden. »Sule, ich habe das Gefühl, unser Freund hier wird ungeduldig.« Raoden blickte auf den Elantrier hinab. Die Augen des Mannes zuckten unaufhörlich hin und her. Sie wiesen auf einen breiten Pfad, der von dem Plateau aus nach oben führte. »Noch mehr klettern«, seufzte Raoden. »Nicht viel«, sagte Karata vom Ende des Pfades herab. »Hier oben geht es nicht mehr weiter.« Raoden nickte und legte das kurze Stück rasch zurück. Auf dem Kamm über dem Plateau stieß er wieder zu Karata.
»Sieh«,
flüsterte der Mann erschöpft und zufrieden. Raoden runzelte die Stirn. Der sogenannte See war kaum 3 Meter tief. Eigentlich war es mehr ein Tümpel. Das Wasser war kristallblau und Raoden konnte keinen Zu- oder Abfluss erkennen.
»Was nun?« wollte Galadon wissen.
»Wir tauchen ihn hinein«, mutmaßte Raoden. Er kniete sich hin und ließ den Elantrier in den Tümpel gleiten. Der Mann trieb kurz in dem saphirnen Wasser und gab dann einen seligen Seufzer von sich. Das Geräusch rief eine tiefe Sehnsucht in Raoden wach, das wilde Verlangen, sowohl seine körperlichen als auch seine geistigen Schmerzen abzuschütteln. Das Gesicht des alten Elantriers schien sich ein wenig zu glätten, seine Augen wurden wieder lebendig. Diese Augen blickten Raoden einen Moment lang an und ihm glänzte Dankbarkeit entgegen. Dann löste sich der Mann auf.
»Zu Dolokeen«,
fluchte Galadon, als der alte Elantrier wie Zucker in einer Tasse Adolis-Tee dahinschmolz. Kaum eine Sekunde später war der Mann verschwunden. Keine Spur blieb übrig von Fleisch, Knochen oder Blut.
»Seid lieber vorsichtig, mein Prinz«, warnte Karata.
Raoden blickte hinab und sah, wie nahe er dem Rand des Tümpels war. Die Schmerzen schrien in seinem Innern. Er zitterte am ganzen Leib, als wisse sein Körper, wie nahe er der Erlösung war. Er musste sich nur fallen lassen. Raoden stand auf. Er stolperte ein wenig, als er sich von dem lockenden Tümpel zurückzog. Er war noch nicht so weit. Er würde so lange nicht so weit sein, bis die Schmerzen ihn vollständig beherrschten. Solange er noch einen Funken Willenskraft übrig hatte, würde er weiterkämpfen. Er legte Galadon eine Hand auf die Schulter.
»Wenn ich zu einem Hoet geworden bin,
Dann bring mich hierher. Lass mich nicht unter Schmerzen dahin vegetieren.
Du bist neu in Elantris, Sule, meinte Galadon spöttisch. Du wirst noch jahrelang durchhalten.
Die Schmerzen wüteten in Raoden und ließen seine Knie zittern.
Versprich es mir nur, mein Freund. Schwör mir, dass du mich hierher bringen wirst.
Ich schwöre es, Raoden, sagte Galadon feierlich. Sein Blick war besorgt. Raoden nickte.
Kommt, wir haben einen langen Weg zurück in die Stadt vor uns.
Das Tor schlug donnernd zu, als Sarenes Karren zurück nach K.E. rollte.
»Du bist dir sicher, dass er der Anführer ist?« fragte sie.
Arche bewegte sich ein wenig auf und ab.
»Ihr hattet recht, Milady. Meine Informationen über die Bandenanführer waren längst überholt. Sie nennen diesen Neuankömmling Lord Lebensgeist. Er ist erst neulich aufgestiegen.« Die meisten Leute hatten vor einem guten Monat noch nie etwas von ihm gehört, auch wenn ein Mann behauptet, Lord Lebensgeist und Shaor seien ein und dieselbe Person. Die Berichte stimmen darin überein, dass er sowohl Karata als auch Ahanden besiegt hat. Anscheinend ist es bei der zweiten Auseinandersetzung zu einer gewaltigen Schlacht gekommen.
»Dann handelt es sich bei den Leuten, mit denen ich mich treffe, um Hochstapler.«
Sarene tippte sich mit dem Finger an die Wange. Sie fuhr hinten auf dem Karren mit, auch wenn dies kaum eine angemessene Transportmöglichkeit für eine Prinzessin war. Keiner der Adligen hatte ihr an diesem Tag angeboten, in seiner Kutsche mitzufahren. Eigentlich hatte sie Shuden bitten wollen, sie mitzunehmen, aber der war bereits verschwunden. Die junge Torena war Sarene zuvor gekommen.
»Anscheinend, Milady, erzürnt euch das?«
Arche stellte die Frage vorsichtig. Er hatte es mehr als deutlich gemacht, dass er ihre Sorge um Lebensgeist für eine unnötige Ablenkung hielt.
»Nein, nicht wirklich. Man muss bei allem politischen Handeln mit einem gewissen Maß an List rechnen.«
Das sagte sie jedenfalls. Politische Notwendigkeit hin oder her, sie wollte, dass Lebensgeist ihr gegenüber ehrlich war. Sie hatte sogar begonnen, ihm zu vertrauen, und das bereitete ihr Sorgen. Aus irgendeinem Grund schien er sie zu seiner Vertrauten machen zu wollen. In Gegenwart der anderen war er heiter und fröhlich, aber kein Mann konnte so einseitig optimistisch sein. Wenn er sich mit Sarene allein unterhielt, war er ehrlicher. Sie konnte den Schmerz in seinen Augen sehen, unausgesprochene Trauer und Sorgen. Kriegsherr oder nicht, diesem Mann lag Elantris am Herzen. Wie alle Elantreer war er mehr Leiche als Mann, seine Haut war trocken und glanzlos, Kopfhaut und Augenbrauen völlig kahl. Ihre Abscheu schwand jedoch von Tag zu Tag, während sie sich an die Stadt gewöhnte. Sie hatte bei weitem nicht den Punkt erreicht, an dem sie die Elantreer schön fand, aber zumindest wurde ihr bei ihrem Anblick nicht länger mulmig zumute. Dennoch zwang sie sich Lebensgeist bei seinen freundschaftlichen Annäherungsversuchen die kalte Schulter zu zeigen. Sie war zu lange in der Politik tätig gewesen, um einem Gegner offen ihre Gefühle zu zeigen, und er war zweifellos ein Gegner, ganz gleich wie freundlich er sein mochte. Er spielte mit ihr, stellte ihr falsche Bandenanführer vor, um sie abzulenken, während er selbst die Essensausgabe überwachte. Sie konnte sich noch nicht einmal ganz sicher sein, dass er ihre Abmachung vollständig einhielt. Woher sollte sie wissen, ob es sich bei den Elantriern, die das Essen in Empfang nehmen durften, nicht einzig und allein um seine Gefolgsleute handelte? Vielleicht war er so optimistisch gestimmt, weil sie ihm unbeabsichtigterweise dabei half, die Oberherrschaft über die gesamte Stadt zu erringen. Der Karren fuhr über eine besonders große Unebenheit und Sarene wurde auf den hölzernen Boden geschleudert. Zwei leere Kisten fielen von einem Stapel und wären beinahe auf ihr gelandet.
»Wenn wir Shuden das nächste Mal sehen«, murmelte sie verdrossen, wobei sie sich das Gesäß rieb, »erinnere mich daran, ihm einen Tritt zu versetzen.«
»Sehr wohl, Milady«, sagte Arche zuvorkommend.
Sie musste nicht lange warten. Unglücklicherweise bot sich ihr aber nicht die Gelegenheit zuzutreten. Wahrscheinlich hätte sie Shuden aufspießen können, wenn sie es gewollt hätte, aber damit hätte sie sich bei den Hofdamen nicht sonderlich beliebt gemacht. Es war einer der Tage, an denen die Frauen ihre Fechtübungen absolvierten, und Shuden war wie gewöhnlich anwesend, auch wenn er fast nie aktiv daran teilnahm. Dankenswerterweise unterließ er es aber auch, seine Chai-Shan-Übung vorzuführen. Die Frauen bliesen seinetwegen schon genug Trübsal.
»Sie werden tatsächlich besser«, sagte Eon Dale anerkennend, während er den Frauen beim Kämpfen zusah.
Jeder hatte einen stählernen Übungsdegen sowie eine Art Uniform, einen einteiligen Hosenanzug wie der, den Sarene trug. Allerdings trugen die Hofdamen ein Tuch wie eine Art Rock um die Hüfte. Der Stoff war dünn und völlig sinnlos, aber da die Frauen sich auf diese Weise wohler fühlten, sagte Sarene nichts, ganz egal wie töricht das Ganze in ihren Augen aussah.
»Ihr klingt überrascht, Eon Dale«, sagte Sarene. »Habt ihr mich für so eine schlechte Lehrerin gehalten?«
Der stattliche Krieger versteifte sich.
»Nein, Eure Hoheit, auf gar keinen...
Sie neckt euch nur, Milord«, sagte Lukeel, der zu ihnen trat und Sarene mit einem zusammengerollten Papier über den Kopf schlug.
»Ihr dürft ihr solches Verhalten auf keinen Fall durchgehen lassen. Das ermutigt sie nur.«
»Was ist das?« fragte Sarene und riss Lukeel das Papier aus der Hand.
»Die Einkommensbilanz unseres lieben Königs«, erläuterte Lukeel.
Er fischte eine hellrote Sauermelone aus der Tasche und biss hinein. Er hatte noch immer nicht erklärt, wie er einen ganzen Monat vor der Saison an eine Ladung mit dem Obst gelangt war. Alle anderen Kaufleute waren längst rasend vor Neid.
Sarene überflog die Zahlen. »Wird er es schaffen?«
»Ganz knapp«, sagte Lukeel mit einem Lächeln, »aber seine Einkünfte aus Theor zusammen mit den Steuereinnahmen sollten ansehnlich genug sein, um ihm peinliche Schwierigkeiten zu ersparen. Herzlichen Glückwunsch, Cousine, du hast die Monarchie gerettet.«
Sarene rollte das Papier wieder zusammen. »Tja, eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen.«
»Zwei«, verbesserte Lukeel sie, dem ein wenig rosafarbener Saft die Wange hinabrann.
»Unser lieber Freund Edan ist außer Landes geflohen.«
»Was?« fragte Sarene.
»Es stimmt, Milady«, sagte Eon Dale. »Ich habe die Kunde erst heute Morgen vernommen. Baron Edans Ländereien grenzen unten in Südarelon an die große Schlucht, und die Regenfälle neulich haben Teile seiner Felder unter Schlammlawinen begraben. Edan hat sich entschlossen, weiteren finanziellen Verlusten vorzubeugen und ist zuletzt auf dem Weg nach Dula-Dale gesichtet worden.
Wo er schon bald herausfinden wird, dass das neue Königshaus nicht sonderlich viel von arelischen Adelstiteln hält«, fügte Lukeel hinzu.
»Edan wird bestimmt einen feinen Bauern abgeben, meint ihr nicht?«
»Wischt ihr gefälligst den Mund ab«, sagte Sarene mit vorwurfsvollem Blick. »Es ist nicht sehr nett, über das Unglück eines anderen zu scherzen.«
»Auch das Unglück ist Domis Wille«, sagte Lukeel.
»Du hast Edan noch nie ausstehen können«, meinte Sarene.
»Er war rückgratlos, arrogant und hätte uns längst verraten, wenn er dazu nur den Mut aufgebracht hätte. Natürlich hatte ich ihn innig ins Herz geschlossen.«
Ein selbstzufriedenes Grinsen auf den Lippen aß Lukeel weiter von seiner Frucht.